Deutschlandfunk, Kultur heute.
Erzählen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wir erzählen uns Geschichten, um uns die Welt erklärbar zu machen. Wie das in Zeiten von KI und autoritärer Politik mit Freiraum gelingen kann, darum ging es unter anderem beim Kölner Kongress, mehr dazu gleich. Wie George Orwells düsterer Roman 1984 neu erzählt werden kann und welche Geschichten das Kino im Nahen Osten gerade prägen, auch das sind Themen in dieser Sendung. Ich bin Anja Reinhardt, guten Abend. Und wo wir gerade beim Thema sind, was Richard Wagner aus der Nibelungensage gemacht hat, das ist doch recht speziell. Nicht nur, weil Figuren und Handlungen in einigen Bereichen stark verändert wurden, sondern auch, weil in der Deutung vieles so unklar oder besser gesagt offen ist. Möglicherweise ist das der Grund, warum sein Ring des Nibelungen sowohl für Regieteams als auch für Sänger und Musiker eine ziemlich sportliche Herausforderung ist. Bei der Länge muss man auch sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei den Salzburger Osterfestspielen wird nun Wagners Ring mit seinen vier Teilen in den nächsten Jahren zu sehen sein. Gestern ging es los mit der Premiere des Rheingold. Zwerg Alberich raubt besagtes Rheingold, schmiedet daraus einen Ring und wer den hat, der hat die Macht. Göttervater Wotan raubt ihn, Alberich verflucht den Ring und so nimmt das ganze Unheil seinen Lauf. Das ist wirklich eine sehr kurze Fassung jetzt. Oft wird Wagners Oper als kapitalismuskritisches Musiktheater gelesen. Regie in Salzburg führt der Exilrusse Kirill Serebrennikov. Die musikalische Leitung in Salzburg hatte Kirill Petrenko. Und die kritische Beobachtung lag bei unserem Opernexperten Jörn Florian Fuchs, den ich gefragt habe, wie Kirill Serebrennikov diesen Stoff gedeutet hat.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Man würde denken, es spielt in der Gegenwart. Es ist vielleicht auch eine andere Geschichte, die er erzählt, wie das beim Wiener Parsival der Fall war, was wirklich ganz weit wegging von der ursprünglichen Fabel. Das ist hier nicht so. Es ist eine Rückkehr in die Zukunft, könnte man formulieren. Es ist eine mythische Erzählung. Wir haben große Videoscreens, die sich auch bewegen in der Felsenreitschule in Salzburg. Die zeigen vor allen Dingen Alberich, wie er nackt durch eine Landschaft, die an Island erinnert. Es wurde wohl auch in Island gedreht, diese Videos, herumirrt. Und auf der großen Bühne gibt es nun so ein Mischmasch aus verschiedenen Ethno-Elementen, würde ich das formulieren. Also das ist alles wohl angesiedelt in einer postapokalyptischen Zeit in ferner, ferner Zukunft. Aber das Personal ist gleichsam doch am Kern des Ganzen dran und ist sozusagen neomythisch oder postmythisch. Da könnte man mit vielen solchen Begriffen arbeiten. Das ist erstmal ganz gut, weil die Geschichte erzählt wird, weil vieles auch nachvollziehbar ist, wenn man davon absieht, dass das Rheingold am Anfang so ein schmelzender Eisblock ist und später ist es halt dann doch Gold. Der Übergang ist mir nicht ganz klar geworden und dass sehr viel Gewusel auf der Bühne ist, weil Figuren verdoppelt werden teilweise, weil es ein Bewegungsensemble gibt und weil Serebrennikov sich an manchen Stellen etwas unelegant um ein paar Inszenierungsprobleme drückt. Mhm. Aber ansonsten kann man der Sache gut folgen.
Über einen Sänger müssen wir natürlich speziell hier sprechen, nämlich Christian Gerhaher. Den kennt man als ja doch feinsinnigen Liedersänger vor allen Dingen. Und hier hat er jetzt in dieser Inszenierung den Wotan gesungen. Das klingt nach einer interessanten Besetzung.
Ja, also an einigen Stellen, muss ich sagen, war es interessanter jetzt fast als der Inszenierung zuzuschauen, den Bildern dort zu hören, wie Gerhaher arbeitet und sich diese Partie eben erarbeitet hat und sie jetzt dann für uns umsetzt. Man muss sagen, dass es in der Tiefe ein paar Probleme gibt bei dieser Partie und man merkt auch die Anstrengung, die da drin ist. Aber ich finde, der Übergang von den sehr, sehr manchmal etwas rauen und notwendig scharfen Momenten dieser Partie zum sehr lyrischen, die finde ich zum Beispiel sehr hinreißend. Also ich fand das eine spannende Entdeckung. Wir hören ihn jetzt, das geht schon in Richtung Schluss dieser Oper, kurz bevor die Regenbogenbrücke dann alle nach Walhall führt.
Zu hören waren die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kirill Petrenko, ein sehr analytischer Dirigent. Und die Berliner Philharmoniker und die Salzburger Osterfestspiele, die haben eine lange Geschichte miteinander. Jetzt kehren sie nach längerer Pause, nach 13 Jahren zurück und wurden gefeiert?
Das auf jeden Fall. Also die musikalische Seite fand ich schon hinreißend. Es ist ein sehr schlankes, schnelles Rheingold, ungefähr 2¼ Stunden nur. Das kann auch mal 2,5 bis 2¾ Stunden dauern. Und bei Petrenko gibt es eigentlich das Übliche, nämlich eine Durchleuchtung der Partitur. Er hat wieder sehr, sehr viel überlegt und auch geschraubt an Details, aber das meine ich im positiven Sinne. Also dieses Neuhören des Rheingolds, die bisschen die Neuerfindung des musikalischen Rades oder Rings, die ist hier voll aufgegangen. Das fand ich extrem spannend. Und die Sängerbesetzung ist neben Christian Gerhaar, finde ich, auch interessant durch die Erda von Jasmine White etwa und auch den Mime von Thomas Cilufo. Insgesamt ist es eine Aufführung, der man gerne folgt, musikalisch wie auch szenisch. Wobei die anderen drei Teile sollen an anderen Kontinenten, in anderen Zeiten auch spielen. Und unterbrochen wird dieser Ring durch Arnold Schönbergs Moses und Aaron. Muss man mal schauen, ob diese Gesamtdramaturgie von 5 Teilen in 5 Jahren, ob diese Gesamtdramaturgie mit Schönberg und Wagner am Ende dann aufgeht.
Jörn Florian Fuchs über das Rheingold bei den Salzburger Osterfestspielen, inszeniert von Kirill Serebrennikov. Die Theatermacherin Nora Abdel-Maksud hat sich einen Namen gemacht mit sehr lustigen und frechen Komödien, die Slapstick und Sozialkritik verbinden. Auch in ihrer neuesten Arbeit für die Münchner Kammerspiele bringt sie auf den ersten Blick Unmögliches zusammen. George Orwells düsteren Zukunftsroman 1984 und die erbittert geführten Zeitdebatten um Wokeness. Wokey Wokey heißt die Produktion und Christoph Leibold hat die Premiere für uns besucht.
Herzlich willkommen zum Making-of meines gescheiterten Films.
Die Bühne ist ein Guckkasten im Format einer CinemaScope-Kinoleinwand. Denn es geht hier ja auch um Film. Um das Projekt eines Regisseurs namens Gordon, nämlich das, wie wir gleich zu Anfang erfahren, voll Karacho gegen die Wand gefahren ist. Und weil wenig so komisch ist wie Scheitern und rasante Komik Teil ihrer Kernkompetenz, haben wir es hier mit einem klassischen Nora Abdel-Maksud-Stück zu tun. Auf die Gaga-Filmidee, die sie sich als Idee ihrer Filmemacherfigur Gordon hat einfallen lassen, muss man erst mal kommen.
1984, das Musical.
Kaum hat Gordon stolz sein Konzept präsentiert, George Orwells dystopischen Romanklassiker in einen Musikfilm zu packen, hebt auch schon ein Singen und Tanzen an, wie in einer 1950er Jahre heile Welt Kitschromanze.
Unser Set, es ist fast wie früher. Unser Set.
Und damit willkommen in der vermeintlich heilen Welt, in der die weiße Mehrheitsgesellschaft sich noch nicht mit ihr lästigen, eben woken Minderheitenforderungen abplagen musste, sondern einfach sagen konnte, was sie wollte. Eine rückwärtsgewandte Sehnsucht, die aber, wie Gordon festgestellt hat, heute wieder angesagt ist und daher auch Erfolg an der Kinokasse verspricht.
In gewisser Hinsicht gleicht das Kino der Demokratie. Ich brauche meine Zuschauer, die Demokratie, die Zustimmung des Volkes. Wir beide nutzen Geschichten, um uns diese Zustimmung zu sichern.
Und ein Narrativ, das gerade besonders breiten Zuspruch erfährt, ist eben nun mal ein rechtes. Wokeness als Feindbild. Denn auch die sogenannte Mitte bekennt sich zwar zu Minderheitenrechten, aber müssen die das so lautstark, fordernd und aggressiv einklagen?
Es gibt Momente, auch in meinem Leben, in denen ich meine Privilegien einfach genießen möchte, ohne dieses beschissene Genöde.
Auf Woke einzudreschen scheint etwas zu sein, auf das sich fast alle einigen können. Mainstream sozusagen. Auch wenn der Mainstream dabei nach weit rechts abbiegt. Gordons Idee jedenfalls, Orwells 1984 über den Big Brother Überwachungsstaat nicht nur als Musical zu verfilmen, sondern auch neu zu deuten.
Der große Bruder ist kein schmerbäuchiger Diktator mehr, sondern eine marodierende Online-Armee, die dem Namen der Wokeness Treibjagden auf alte weise Genies veranstaltet.
Bei Themen, bei denen anderen das Lachen vergeht, fängt für Nora Abdel-Maksud der Spaß erst an. Dabei geht es ihr aber erkennbar nicht darum, brisante Debatten veralbernd zu entschärfen, sondern im Gegenteil, den Blick dafür zu schärfen. Die Art, wie Gordon und sein Filmteam Wokeness in ihrem Orwell-Projekt zum neuen Faschismus erklären und sich dabei einem rechtsextremen Denken nähern, von dem sie sich gleichzeitig abzugrenzen vorgeben, erinnert schwer daran, wie Teile der konservativen Politik von der Brandmauer reden und gleichzeitig unverhohlen auf die andere Seite schielen.
Sie hat mit ihren Filmen einen Anti-Woken-Debatten-Tsunami entfesselt. Sie hat das kollektive Unterbewusstsein der Deutschen mit Scheiße verstopft. Sie hat die Diskursräume mit Scheiße geflutet und jetzt überschwemmt die Scheiße ihr eigenes Set.
Natürlich werden all diese Streitereien auch bei den Dreharbeiten zu Gordons Orwell-Verfilmung ausgefochten, wo sie heillos eskalieren. Inszeniert ist das von Nora Abdel-Maksud daher streckenweise in einem Tempo, das so halsbrecherisch ist, dass man ihr Ensemble gar nicht genug dafür bewundern kann, wie es da auch noch das Timing der Pointen so perfekt präzise hinbekommt.
Vielleicht können wir das nochmal ganz ruhig und sachlich...
Wokey Wokey ist ein beglückender Abend, auch wenn er vom Scheitern eines Filmprojekts erzählt, in dem sich das drohende Scheitern einer Gesellschaft spiegelt, die sich in einer Wokeness-Debatte verzettelt, statt ihre Energie für Wichtigeres aufzuwenden. Nur mal so als Beispiel, um für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen etwa. Insofern ist das Scheitern, von dem Nora Abdel-Maksuds neues Stück erzählt, eigentlich tragisch. Dass sich diese Erkenntnis einstellt und man trotzdem Tränen lacht, das ist ganz großes Kino.
Wokey Wokey, das neue Stück der Theatermacherin Nora Abdel-Maksud an den Münchner Kammerspielen. Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Das war ein zentraler Gedanke des französischen Philosophen Jean-Paul Sartre. Denn Freiheit heißt eben auch, zwischen Möglichkeiten zu wählen und Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Im 21. Jahrhundert haben die Wahlmöglichkeiten allerdings nicht nur zugenommen, sondern wir müssen auch immer schneller Entscheidungen treffen. Und die Frage ist, sind wir dann überhaupt noch frei? Und welche Freiräume haben wir in der Gegenwart? Damit beschäftigt sich seit gestern der Kölner Kongress, veranstaltet von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. In Vorträgen, Panels und Live-Performances geht es im Kölner Funkhaus um mediale und künstlerische Erzählformen. Organisiert hat das Programm mein Kollege Thorsten Janschek, Redakteur in der Abteilung Hörspiel, Feature und Radiokunst, den ich gefragt habe, wie denn der Begriff Freiraum überhaupt definiert wurde.
Ja, auf der einen Seite heißt es natürlich, Freiraum ist begrenzt durch wirtschaftliche Verhältnisse, alles wird teurer, seit gestern dürfen die Tankstellen nur einmal am Tag den Benzinpreis erhöhen, das gehört alles zu den Freiräumen, weil die eingeschränkt werden durch Maßnahmen, aber eben auch zum Beispiel innerhalb der Kultur. Also Claudia Emmert, neue Intendantin des Kunstmuseums in Bonn, hat eine Liste aufgemacht, wie politische Einflussnahme auf Museen und Kunstinstitutionen stattfindet, und die hat das nicht nur in den USA gemacht, sondern sie hat es auch für Deutschland gemacht, und da wird einem Angst und Bange, und das endet natürlich bei einem, ich würde es jetzt wirklich so sagen, Staatsminister für Kulturkampf, Wolfram Weimer, der tatsächlich weiter Kulturräume einschränkt. Und es gibt zwei Möglichkeiten, das einzuschränken. Das eine ist die Einschränkung über die schwindenden Etats. Totsparen, könnte man sagen. Das andere ist halt tatsächlich einzugreifen, weil politisch nicht liebsam oder so genannt verfassungsschutzrelevant. Und Claudia Emmert setzt dagegen, wie wichtig Kultur und auch eine widerstreitende Kultur, eine kämpferische Kultur für die Bewahrung demokratisch erkämpfter, historisch erkämpfter Freiräume wie Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit ist. Und das ist das zentrale Thema. Mich hat übrigens ein Kunstwerk auch auf dieses Thema gebracht, nämlich eine Kamerafahrt von Christian Haake, einem Bremer Künstler, White Elephant, durch ein leeres Einkaufszentrum. Der Konsum ist weg. Wirtschaftlicher Totalschaden, Dystopie. Und auf der anderen Seite Freiraum, Leerraum ist entstanden, der neu angeeignet werden muss. Und das sind die künstlerischen Strategien, die wir hier auch verhandeln.
Ja, ich meine, die langen Linien, du hast jetzt zwei sehr konkrete Beispiele genannt, aber die langen Linien werden ja auch festgemacht, wenn es um Freiräume geht, eben an der doch immer stärker werdenden autoritären Bewegung, an autoritärer Politik und natürlich auch an künstlicher Intelligenz, die Freiräume ja auch auf nicht unerhebliche Art und Weise beeinträchtigt. Was heißt das wiederum für das Erzählen?
Ja, wir haben natürlich das Erzählen dann in den Mittelpunkt gestellt, das Erzählen in den Medien, aber wir haben einen Drehbuchautor eingeladen, Oliver Schütte, der hat uns erzählt, wie sich innerhalb von kürzester Zeit die Filmproduktionen verändert haben durch den Einfluss von KI oder dabei sind, sich zu verändern. Er sagte, bis 2030 ist das gegessen, und zwar das gesamte Setting eines Films Skripterstellung, dann über die Set-Erstellung, das heißt virtuelle Sets werden entstehen, Post-Production und Distribution. Da wollen wir gar nicht von Drehplänen und dem ganzen organisatorischen Klimbim bei so einer Filmproduktion sprechen. Alles KI. Das heißt, wir könnten komplett auf die intellektuellen Freiräume, die Menschen mitbringen, verzichten, um kommerziell erfolgreiche Filme machen zu können. Nur ein Beispiel.
Und KI heißt am Ende ja dann auch immer, es kommt die gleiche Erzählung dabei raus, oder es gibt wenig Varianten.
Ja, es gibt wenig Varianten, also beziehungsweise die Varianten werden sich immer ähnlicher, je häufiger sie dann erzählt werden. Aber auch daran arbeiten natürlich die Ingenieure, die diese KIs entwerfen. Wir haben ja OpenAI Story, das ist sozusagen der nächste heiße Scheiß im Radio nach unserer Peter Thiel Story. Auch da haben wir die Macher dabei und die haben aber auch von ihren Erfahrungen berichtet. Da war ich allerdings nicht dabei.
Aber geht es bei dem Kongress letztlich auch darum, wenn wir nochmal auf den Begriff der Verantwortung schauen, inwiefern der Mensch ja auch letztlich sich selbst die Freiräume abschafft, indem er sich immer gläserner macht. Also kann das Erzählen da irgendwie gegensteuern, da auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass genau das passiert?
Ja, das ist gar nicht so eine leicht zu beantwortende Frage, weil natürlich Freiräume werden immer eingeschränkt durch Menschen, die irgendwas machen. Dagegen kann man sich wehren auf der einen Seite, also Widerstand wäre so die eine Variante. Andererseits muss man sich aber auch wehren dagegen, dass der Staat plötzlich kommt und Einschränkungen von einem verlangt, die nicht ganz vernünftig sind. Also es ist ein ganz, wirklich ganz interessantes Beispiel von Frauke Rostalski, die im Gespräch war und gesagt hat, die individuellen Maßnahmen, um den Klimawandel zu begrenzen, also was weiß ich, mit dem Lastenfahrrad zu fahren, statt mit dem Auto oder mit der Bahn, statt fliegen und sowas, die kann der Staat gar nicht vom Individuum fordern, weil es nicht verhältnismäßig ist. Weil die Wirkung, die diese Einschränkung der Freiheit, also in dem Fall des Freiheitsspielraums, auch zu konsumieren, Fleisch zu essen, zu fliegen und so weiter, so gravierend sind, die Wirkungen aber so gering sind, dass das rechtlich nicht gefordert werden kann. Kann natürlich moralisch gefordert werden.
Also um nochmal auf Sartre zurückzukommen, es bleibt nicht einfach mit der Freiheit.
Auf gar keinen Fall, aber es bleibt toll. Nämlich Making of Menschheit, also nur um ein künstlerisches Beispiel zu machen. Gestern eine Performance im Kammermusiksaal in Köln war live übertragen im Radio. Ein Feature, das live im Radio ist. Eine Gemeinschaft im Raum verbindet sich mit einer ganz anderen Gemeinschaft irgendwo in der Welt. Bestimmt 200.000 Hörer hatte das. Das war toll. Urradio.
Deutschlandfunk-Redakteur Thorsten Janschek über den Kölner Kongress, der heute Abend zu Ende geht. Die Sendetermine einzelner Veranstaltungen finden Sie auf deutschlandfunk.de. Ums Erzählen geht es auch der indischen Künstlerin Shilpa Gupta, die seit gestern in einer großen Ausstellung im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen ist. What Still Holds heißt die Schau, was möglicherweise eine Anspielung auf William Butler Yeats berühmtes Gedicht The Second Coming ist, in dem es heißt, Things fall apart, the center cannot hold. Zerfall ringsum, das Zentrum hält nicht stand. Eine gerade in den letzten Jahren viel zitierte Zeile. Shilpa Gupta fragt mit ihren Installationen, Zeichnungen und Skulpturen dagegen, was noch gilt, was zusammenhält. Annette Schneider hat die Ausstellung gesehen.
Die Wahrheit ist gewichtig und zerbrechlich und oftmals wird sie mit Füßen getreten. Für ihre raumgreifende Installation Truth hat die indische Künstlerin Shilpa Gupta die 5 Buchstaben des englischen Wortes als 4 Meter hohe Plastiken aus massivem Beton in den Raum gesetzt. Ein Labyrinth aus Lettern. Das T liegt schon am Boden. Besucherinnen und Besucher können zwischen den Buchstaben hindurchgehen und ihren eigenen Weg zur Wahrheit finden. Man ist nicht außerhalb der Wahrheit, sondern in der Wahrheit, sagt die Künstlerin bei der Pressekonferenz.
In dieser Zeit, in der die Dinge so bruchstückhaft sind und es so viele kontroverse Stimmen gibt, die durch die Digitalisierung noch verstärkt werden, geht es auch darum, genau hinzuhören.
Was ist Fakt, was ist Lüge, was Propaganda, was subjektive Wahrnehmung und welche Stimmen werden unterdrückt, fragt Shilpa Gupta in ihrer Berliner Schau. Aufgewachsen zu einer Zeit, als die Teilung des Landes in Indien und Pakistan von Spannungen begleitet war, macht sie die Erschütterung der Welt zum Thema ihrer Kunst. Am Eingang hängen zarte Zeichnungen, die aussehen wie die Protokolle eines Seismographen. Die Künstlerin hat Menschen gebeten, die Umrisse ihres Landes zu zeichnen. Aus der Summe der Zeichnungen, mit Kohlepapier auf ein Blatt übertragen, entstehen federleichte Gespinste, denn alle Vorstellungen der Grenzen weichen minimal voneinander ab. In einer Vitrine gegenüber stehen Apothekerfläschchen. Sie sind ein unscheinbares Denkmal für verfolgte Dichter, erklärt die Kuratorin Uya Soleil.
In Spoken Poem in a Bottle bezieht sich Shilpa Gupta auf Dichter, die wegen ihrer Werke verfolgt wurden. Zuerst flüstert sie das Gedicht in eine Flasche und dreht den Deckel zu, sodass es darin bleibt. Dahinter steht die Idee, diese Gedichte sind weggeschlossen, aber auch aufbewahrt. Es ist also nicht möglich, einen Schriftsteller vom Schreiben abzuhalten.
Aus dem Bewahren und Verschwinden, dem Sichtbar und Hörbar werden lassen, entsteht die Grunddynamik dieser widerständigen Ausstellung, die auch vom Publikum Aktion verlangt. Auf drei Tischen sind Szenen von Verhaftungen als Relief in das Holz eingelassen.
Das Publikum ist eingeladen, ein Blatt Papier zu nehmen und mit einem Stift eine Frottage, eine Art Durchschlag von dem Bild auf dem Tisch herzustellen. Und wenn man mit dem Stift über die Umrisse fährt, verschwindet der Mensch. Insofern entspricht das Bild, das man selbst herstellt, nicht dem Bild auf dem Tisch. Das zeigt auf schöne Weise, wie die Bilder in den Medien nicht immer die Wahrheit darstellen.
Media images that we see might not be always the truth.
Aus einem verdunkelten Raum dringen Widerstandslieder. Die Lautsprecher sind in Mikrofonen versteckt, die von der Decke hängen und sich wie Demonstranten mal auf die Besucher zubewegen, dann wieder zurückweichen. Hamdi Kenge, ein Lied des marxistischen Dichters Faiz Ahmed Faiz, richtet sich gegen die Tyrannei und wurde als Protestsong gegen den pakistanischen Militärdiktator Siaul Haq gesungen. In der Gegenwart entdeckten Studenten den Song wieder für sich. An die offizielle Desinformation erinnern im Raum dahinter ratternde Anzeigentafeln, wie man sie vom Flughafen kennt. Darauf erscheinen private Botschaften, die vom nüchternen Klappmechanismus immer wieder verfälscht werden. Die Kunst von Shilpa Gupta ist doppelbödig, sie lebt vom Zweifel an jeder Eindeutigkeit. What still holds, was bleibt, sind die Stimmen, die verstummen sollten, die Konturen der Menschen, die verschwinden sollten. Und von Truth, der Wahrheit, stehen immerhin noch vier Buchstaben.
Die Künstlerin Shilpa Gupta im Hamburger Bahnhof in Berlin. Vor genau einem Monat begann der Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Und auch der Libanon ist davon massiv betroffen. Mehr als 1 Million Menschen sind dort auf der Flucht. Was das für die Region insgesamt bedeutet, das lässt sich auch an den Stimmen ihrer Filmschaffenden ablesen. Viele Regisseure aus dem Iran und dem Libanon leben heute im Exil, auch in Deutschland. Aber andere bleiben in ihren Ländern und arbeiten dort weiter, trotz der Gefahr, die das bedeutet. Christian Berndt hat sich in der Diaspora umgehört und gefragt, was das Kino dem Krieg noch entgegensetzen kann.
Nur 7 Tage, so lange wie Ihre Behandlung dauert, verstanden?
Mariam darf das Gefängnis für einen Arztbesuch 7 Tage verlassen. Seit 6 Jahren ist die Menschenrechtsaktivistin inhaftiert. Jetzt organisieren ihr Ehemann und ihr Bruder Mariams Flucht zu ihrer Familie nach Deutschland. Aber sie will ins Gefängnis zurückkehren.
Vielen Dank für alles, aber ich kann jetzt auf keinen Fall fliehen.
Mariam will ihren politischen Kampf vom Iran aus weiterführen. Wie in allen seinen Filmen setzt sich Ali Samadi Ahadi auch in 7 Tage mit seiner früheren Heimat Iran auseinander.
Iran ist eine Filmnation und lebt von den Filmen, die die iranische Gesellschaft widerspiegelt. Nicht umsonst sind die iranischen Filmschaffenden im Iran Helden der Gesellschaft, weil sie es schaffen, immer wieder eine unglaublich enge Beziehung zu ihren Zuschauern zu erreichen und den Puls der Gesellschaft wiederzuspiegeln.
Berühmte iranische Filmschaffende wie Mohammad Rasoulof oder Jafar Panahi lehnten es lange ab, den Iran trotz drohender Haftstrafen zu verlassen. Der Krieg, den die USA und Israel jetzt begonnen haben, meint Ahadi, werde die Situation in Iran weiter verschlimmern.
Ich kann Ihnen sagen, dass das Regime eine klarere Entschuldigung hat, wenn er auf der Straße Menschen erschießt, weil er sagt, das sind Kollaborateure mit dem Feind, was sie hier jetzt gerade tun. Das hatten wir übrigens im Iran-Irak-Krieg, dass das Regime den Krieg benutzt hat, um Oppositionelle niederzumähen. Und das blüht leider der iranischen Gesellschaft schon wieder und wirft uns um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurück.
Während der Protestbewegung im Januar haben viele im Iran noch auf ein Eingreifen der USA gehofft. Inzwischen ist diese Hoffnung, sagt Ahadi, weitgehend verflogen. Dass der Krieg das Regime stürzt, daran glaubt kaum noch jemand. Und trotzdem hält Ahadi einen Wandel im Iran weiter für möglich, trotz der brutalen Repression, bei der Anfang des Jahres Zehntausende Menschen getötet wurden.
Das, was zum Beispiel in der Bewegung Frau Leben Freiheit passiert ist, war eine ganz klare zivilgesellschaftliche Bewegung, die nach den Protesten sogar seine Wirkung hinterlassen hat. Plötzlich konnten Frauen ohne Kopftuch auf die Straße gehen und sich frei bewegen. Viele Unterdrückungsmechanismen im Alltag verschwanden.
Mit voller Wucht trifft der Krieg auch den Libanon. In Beirut lebt die Filmregisseurin Lana Daher. Im Moment sei die Lage schrecklich, sagt sie. Die Stadt werde täglich bombardiert.
This is the first time in Lebanon that we all feel that nobody knows anything.
Zum ersten Mal seien alle ratlos. Selbst Politiker und diejenigen, die sonst immer eine Meinung haben. Auch viele libanesische Filmschaffende leben im Ausland, aber Daher will bleiben. Dahers neuer Dokumentarfilm Do You Love Me, der auf den Filmfestspielen in Venedig lief und im Mai auch in die deutschen Kinos kommt, ist ein spannungsvolles Porträt Beiruts der letzten 50 Jahre. Daher nutzt ausschließlich Archivmaterial, Ausschnitte aus libanesischen Spielfilmen, TV-Shows, Nachrichten und privatem Filmmaterial. Der Film handelt so daher nicht nur von Krieg, Gewalt und Trauma, sondern genauso vom Leben in Beirut. Man sieht Party- und Strandszenen aus den 70er Jahren, aus der Zeit, als Beirut das Paris des Nahen Ostens genannt wurde. Die Stadt war damals auch ein gefragter Drehort für internationale Produktionen und im Libanon gab es mehr als 300 Kinos.
People in Lebanon love to go to the cinemas.
Die Libanesen lieben das Kino, meint Daher. Sogar jetzt im Krieg spielt Beiruts einziges Arthouse-Kino das Metropolis. Die Menschen in Libanon versuchen auch jetzt im Krieg das Leben aufrechtzuerhalten.
This contrast is exactly what makes.
Gerade dieser Kontrast aus Krieg und Gewalt auf der einen und einem quirligen, lebendigen Stadtleben auf der anderen Seite macht Beirut für Daher zu einem ganz besonderen Ort. Wie viel davon aber übrig bleibt, wenn Krieg und Bombardements in diesem Ausmaß weitergehen, ist völlig offen.
Christian Berndt über das iranische und libanesische Kino in Kriegszeiten. In den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es nicht zum ersten Mal um die Diskussion rund um den Kulturstaatsminister.
Kulturminister und Senatoren von SPD und Grünen haben sich bei der Sitzung der Kulturministerkonferenz der Länder die Achtung der Freiheit der Kunst angemahnt. Brems Kultursenator Andreas Bovenschulte sagte, der Schutz der Kunstfreiheit sei ein verfassungsrechtlich hohes Gut. Hintergrund dieser eigentlich selbstverständlichen Feststellung ist das Amtsgebaren von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der, darüber haben wir berichtet, mehrfach in die Arbeit unabhängiger Jurys eingegriffen hat. Die roten und grünen Kulturminister aus Niedersachsen, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen forderten, Förderentscheidungen sollen allein transparenten künstlerischen Qualitätskriterien folgen, bewertet von unabhängigen Jurys. Gemeinsam haben die Länderkulturminister und der Kulturstaatsminister einige Praktiken neu in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen, nämlich die Bolzplatzkultur, das Herrenschneiderhandwerk, die Martinstradition im Rheinland, die Schaustellerkultur und die traditionelle kleine Küstenfischerei an der Ostseeküste und in den Boddengewässern. Die Liste verzeichnet damit nun 173 kulturelle Praxen. Nach Forderungen von fast 200 Künstlerinnen und Künstlern, Israel von der Biennale in Venedig auszuschließen, hat sich Belo Simeon Feinaru, der Künstler des israelischen Beitrags, zu Wort gemeldet. Feinaru schreibt, Kunst könne politische Krisen nicht lösen, aber Räume öffnen für Reflexion, Verständnis und Dialog. Er wolle Besucherinnen und Besucher einladen, ihre unterschiedlichen Perspektiven einzubringen. Feinaros Installation im israelischen Pavillon besteht aus einem Netzwerk von Rohren, aus denen schwarzes Wasser in ein reflektierendes Becken tropft. Er nimmt Bezug auf Paul Celans Gedicht »Todesfuge«. In Meiningen ist unmittelbar vor dem 200. Geburtstag von Herzog Georg von Sachsen-Meiningen ein Denkmal des ehemaligen Regenten aufgestellt worden. Georg, der 1866 Herzog wurde, galt Zeitgenossen wegen seiner Liebe zum Schauspiel als Theaterherzog. Die 2,20 Meter hohe Bronzeskulptur hat der Künstler Markus Lüpertz entworfen. Sie zeigt Georg in seiner Lieblingsrolle als Julius Cäsar und steht vor dem Meininger Theatermuseum.
Das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Wiesler. Pakistan kündigt ein Außenministertreffen zum Irankrieg an. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.